Ich begrüße euch ganz herzlich zur zweiten Stunde des Lokalmagazins, unserer Gästestunde. Am Mikrofon ist die Elvira und ich habe euch heute einen Gast, den hatte ich schon öfters hier. Alle Jahre wieder, sagen wir mal so. Es ist ein weit gereister Gast. Das letzte Mal hatte ich ihn da als Vorsitzenden des Deutschen Astrologenverbands.
Ja, genau.
Du warst aber auch Vorsitzender der Tibet-Initiative Deutschland bis 2000.
Stimmt, ja.
Du hast ganz zum Beginn deiner beruflichen Laufbahn für die Gesellschaft für bedrohte Völker gearbeitet.
Ja, was du alles weißt.
Und du bist Chefredakteur der Zeitschrift Brennpunkt Tibet.
Kann man so sagen, ja.
Hast geschrieben unter anderem oder schreibst unter anderem für die Welt, die Frankfurter Allgemeine, die Taz und für öffentliche Rundfunkanstalten. Mhm. Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, so. Und du hast nicht nur über Tibet geschrieben, sondern auch über Birma, Osttimor, die baltischen Staaten, ethnische, nationale und religiöse Minderheiten. Und ich hatte dich sogar da als Autor eines Buches über die einzig namentlich bekannte Frau des großen deutschen Bauernkrieges, die Schwarze Hofmännin. Mhm. So, und jetzt seid ihr hoffentlich alle ganz neugierig geworden, was es dann mit diesem Menschen auf sich hat, mit Clemens Ludwig. Weshalb er heute da ist. Heute haben wir nämlich ein ganz brisantes Thema. Das ist das, wenn ich das richtig sehe, das letzte Buch, die große, oder du schreibst gerade an einem.
Es ist nicht Buch, das letzte, aber eines meiner letzten.
Eines der letzten, 2011,
ja,
herausgekommen. Ein Buch, dessen Aktualität immer größer wurde, seitdem es herausgekommen ist. Bekommst du viele Einladungen für Gespräche, Clemens?
Da gibt es noch Luft nach oben, sage ich mal. Ja, du hast den Titel ja noch nicht verraten.
Das Nein.
Das Buch ist, ich sag mal, zu einem jetzt so zumindest vom Verkauf her extrem ungünstigen Termin erschienen. Und es hat dann nach, ja, schon einer gewissen Resonanz zunächst mal beim Erscheinen, aber eben dann doch nicht so die Öffentlichkeit gab, die ich mir gewünscht hätte. Also ich bekomme schon Anfragen zu Vorträgen, das sind aber vielleicht so zu dem Thema, weiß nicht, 3-4 im Jahr, also das hält sich in Grenzen. Und ja, gut, ist halt so. Ich habe, wie du ja schon vorgelesen hast, eine Menge Themen, von daher ist mir nicht langweilig, aber dieses Thema liegt mir schon am Herzen und da würde ich mich auch über ein bisschen mehr Resonanz durchaus freuen.
Also Morddrohungen hast du noch keine bekommen.
Nee, dafür hat es dann doch nicht genügend Resonanz.
So, und jetzt nenne ich den Titel des Buches. Das heißt nämlich Die Opferrolle, der Islam und seine Inszenierung. Die Opferrolle, darauf kommt man ja jetzt ad hoc nicht so, vielleicht so Otto Normalverbraucher oder Politisierer. Wie kam es zu dem Buch?
Ja, das, also ich finde den Titel nach wie vor passend. Wie es dazu kam, vielleicht so ein bisschen mehr zum Hintergrund. Du hast ja selber schon gesagt, brisantes Thema, vor allem auch, sag mal so, in der Szene, wo ich mich eigentlich zugehörig fühle, eher in so einer linksalternativen Szene. Da ist es, habe ich danach dann erst recht gemerkt, mit Islamkritik sehr, sehr schwierig. Und ich sage immer zwei sozusagen Standardsätze. Zum einen, ich bin bekennender Islamkritiker. Und zum zweiten, ich bin deshalb Islamkritiker, weil ich die offene, tolerante, bunte, vielfältige Gesellschaft, die ich eben sehr schätze, verteidigen möchte und auch möchte, dass sie langfristig Bestand hat. Und wenn ich mir die islamische Welt anschaue, und ich bin da auch einige Staaten bereist, können wir ja vielleicht später noch drauf kommen, dann muss ich einfach feststellen, die gibt es so gut wie gar nicht in der islamischen Welt. Toleranz, Vielfalt und so weiter. Es ist natürlich, der Grad an Intoleranz ist natürlich unterschiedlich, also zwischen, sage ich mal, Saudi-Arabien und Tunesien. oder zwischen Pakistan und zumindest im Moment noch Türkei, wo es ja auch immer schlimmer wird, auch religiös motiviert die Repression. Und das ist eben eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe die Erfahrung eben auch gemacht im Kontakt mit den Opfern der islamischen Intoleranz, mit Buddhisten, mit Christen, gerade den orientalischen Christen aus dem Nahen Osten, da habe ich eine Menge Kontakte. Und ja, und da wundere ich mich immer wieder, dass eben so gerade, wie gesagt, in der Szene, in der ich mich ja eigentlich seit Jahrzehnten bewege und zugehörig fühle, dass da oft so ein unglaublich, sag ich mal, blauäugiges, ach, der Islam ist doch eigentlich ganz klasse oder nicht so schlimm. Und wer den Islam kritisiert, der ist sowieso Rassist. Da wundere ich mich deshalb immer drüber, weil ich auch gar nicht wusste, dass der Islam eine Rasse sei. Ich dachte immer, es sei eine Religion. Aber der Rassismusvorwurf ist natürlich eine Riesenkeule. Wenn man die auspackt, ist der andere schon mal gleich sozusagen moralisch erledigt. Denn als Rassist ist man natürlich unten durch. Und diese ganze, ja, für mich nicht so wirklich nachvollziehbare Sympathie, die wird gipfelt in dem, was ich in meinem Buch dann versucht habe auszudrücken, nämlich dass da ja der Islam dann also zum Teil stilisiert wird zu einer Opferreligion, die ich völlig absurd finde. Ich habe eine Menge praktischer Beispiele da drin. Etwas, was natürlich auch vor allem von organisierten Muslimen, also wenn wir über Islam und Muslime sprechen, mir ist schon bewusst, auch durch meine Reisen, dass das auch differenzierter ist als jetzt so platt. Aber ich habe das, glaube ich, auf den paar hundert Seiten auch ganz differenziert dargestellt, mehr als man das in einer Stunde machen kann. Aber eben, dass viele, ich sage da mal, Islamverbände dieses auch gerne aufgreifen, das geht eben wirklich so weit. Und ich habe Zitate, und das sind nicht wenige, das heißt, ja, es wir haben hier eine Pogromstimmung gegen Muslime. Es könnte einen neuen Holocaust geben und die Opfer sind dann Muslime. Das sind also wirklich nicht irgendwelche sektiererischen Spinner, die sowas von sich gegeben haben, sondern zum Teil deutsche Hochschullehrer. Wie gesagt, ich habe das alles gut belegt, diese Zitate. Und das sind für mich solche Geschichten, die sind einfach, das ist auch ja, das ist im Grunde eine Verniedlichung des Holocausts. Ja. Ich will mal ein Beispiel, ein ganz junges Beispiel dazu sagen, was mich wirklich unglaublich empört hat, aber wo ich mit meiner Empörung ziemlich alleine stand. Uns ist ja nun allen Herr Donald Trump gut bekannt und wir konnten uns als Europäer natürlich vor ein paar Monaten noch gar nicht vorstellen, dass ein solcher Typ tatsächlich offensichtlich gewisse Chancen hat, amerikanischer Präsident zu werden. Gut, das ist ein anderes Thema. In den USA tickt einiges anders. Dann gibt es natürlich auch Widerstand gegen Donald Trump, berechtigterweise und gut so. Aber wie sich dieser Widerstand zum Teil formiert, das ist dann wirklich so empörend in diese Richtung Opferrolle. Und zwar war da eine Geschichte, die sogar Eingang bis zum Spiegel gefunden hat. Das war, nachdem er, also nach den Pariser Anschlägen, alle Muslime aus den USA fernhalten wollte, keinen mehr einreisen lassen wollte, ist eine Muslima, und zwar also eine amerikanische Muslima, keine mit sogenannten Migrationshintergrund, sondern Amerikanerin, die ja als katholisch geboren ist, im katholischen Umfeld aufgewachsen ist, mit 25 zum Islam konvertiert ist, die ist in eine Veranstaltung von ihm rein, also auch strengen Islam dann, also auch mit Chador, also jetzt nicht Burka, aber eben mit Chador, sich ständig bewegt und ist dann und hat so einen, ja, so einen grauen, ja, weiß nicht, ob das ein Kleid, das sah sich eher aus wie ein Sack. Da stand dann drauf Salam, also das arabische Wort Friede, und dann stand noch drauf I come in peace, ich komme in Frieden. Soweit also in Ordnung, aber was sie noch dazu gemacht hat, sie hat sich dann einen gelben Judenstern angeheftet, so nach dem Motto, ich stehe jetzt hier auf so dem Niveau eben der Holocaust-Opfer, da eben der 30er Jahre in Deutschland. Und mit diesem Judenstern ist sie, wie gesagt, bis in den Spiegel gekommen, in den USA natürlich sowieso. Und das finde ich so eine völlige Geschmacklosigkeit, Geschichtslosigkeit. Und da stilisieren sich Leute zu Opfern, die es da nun wirklich nicht sind. Weil die Frau, die arbeitete, also ich habe da mal ein bisschen über sie recherchiert, dann, und die arbeitet eben, Rosa Hammett heißt sie, also wie gesagt, Amerikanerin, die arbeitet als Flugbegleiterin, das hat überhaupt keine Diskriminierung, gilt, dass sie da auch eben mit Shadow und so auftritt, und sich dann einen gelben Judenstern anzuheften und sich sagen, mit Leuten auf eine Stufe zu stellen, die millionenfach eben abgeschlachtet wurden, das finde ich, ist einfach, geht nicht, und das hat nicht viel Kritik gefunden, im Gegenteil, sie wurde für ihre mutige Aktion gegen Donald Trump eigentlich, zumindest so in der mehr liberalen Presse, eben sehr hochgelobt. Und das ist für mich so eben diese Opferrolle, wo sich Leute als Opfer machen, die es eben überhaupt nicht sind. Und ich meine, wenn man sämtliche Minderheiten in sämtlichen islamischen Ländern anschaut, da muss man eben sagen, von denen, da gibt es, die würden alle denken, dass Gottes Reich auf Erden sei heute schon angebrochen, wenn sie die Lebensbedingungen hätten, die die Muslime in den USA oder in Westeuropa hätten. Das ist eben so das Faktum, was hier leider oft übersehen wird, und das war eben so die Motivation für mein Buch. Also diese Geschichte mit Rosa Hammett ist jetzt eine aktuelle Geschichte, die geschah nachher, aber das zeigt eben auch, wie aktuell das Buch nach wie vor ist und dass da nach wie vor solche Geschichten und solche Selbstpräsentationen geschehen.